Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist 35 Jahre her, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Und wie Sie alle diesen Führerschein besitzen, muss man nicht nur eine praktische Prüfung machen, das Fahren lernen, sondern eben auch Theorie. Und die Gruppe, mit der ich damals da so zusammen war, das waren so 20, 25 Leute, die hatten alle, mich eingeschlossen, nicht so die ganz große Ahnung von den technischen Vorgängen dessen, was in so einem Fahrzeug passiert. Und das ist irgendwann dem Fahrschullehrer klar geworden und hat gemerkt, diese Truppe, die ich hier vor mir habe, den muss ich nochmal Grundlegendes über die Funktion eines Kfz erklären. Und hat er so ein Modell mitgebracht. Und ich weiß noch, dass diese Stunde mir mehr gegeben hat als manches Halbjahr Physikunterricht. Da hat er nochmal ganz genau erklärt, wie so ein Motor beispielsweise funktioniert, mit den Verbrennungen halt im Zylinder, wie das auf den Antrieb wirkt. Er hat dann erklärt, das weiß ich noch ganz genau, mit so zwei Bierdeckeln, wie Kupplung funktioniert, was da überhaupt im Motor los ist, halt, wie das dann getrennt wird, halt, die Motorkraft eben vom Antrieb, halt, das war sehr eindrücklich. Er hat dann auch nochmal ganz genau gezeigt, wie Bremsen funktionieren, wo man dann auch verstehen konnte, ja, wenn es dann nass ist und solche Dinge. Er hat da Grundlegendes erklärt und nochmal beschrieben, was eigentlich nicht zum direkten Fahrbetrieb diente, aber diese Theorie, dieses Grundlegende hat mir viele Verständnisse dann eröffnet dafür, warum ich manche Dinge beim Autofahren zu tun habe oder zu lassen haben. Das waren nochmal ganz grundlegende Einsichten, die mir dann immer wieder geholfen haben und die ich bis zum heutigen Tag beim Autofahren umsetze. Warum erzähle ich Ihnen diese kleine Geschichte, diese kleine Anekdote? Nun, der Text, den wir heute hören wollen als Predigtext aus 1. Korinther 2, ist im Prinzip gar nichts anderes. Das ist auch nochmal so eine ganz grundlegende Erklärung dessen, was der Heilige Geist tut. Und diesen Text wollen wir hören als Predigtext 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 14. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gehaltvollen 5 Verse aus dem 1. Korintherbrief. Wir wollen dir Dank sagen für diesen Text, den du uns jetzt schenkst, als Predigtperikope für diesen Pfingstsonntag. Und wir wollen dich bitten für eben die Auslegung dieser Perikope, um dein Begleiten, deinen Heiligen Geist, damit wir die Bedeutung dieser Verse recht verstehen und annehmen können. Damit dieses Wunder geschieht, dass wir Dinge verstehen, dass wir sie annehmen können. Dazu brauchen wir eben deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe die Predigt überschrieben, Grundlegendes über das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Erstens, das Wirken des Heiligen Geistes geschieht im inwendigen Menschen. Zweitens, das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Gnadenwerk. Drittens, das Wirken des Heiligen Geistes wird vom Geist der Welt nicht erkannt. Und viertens, das Wirken des Heiligen Geistes schafft Gemeinschaft. Das Erste, das Wirken des Heiligen Geistes geschieht im inwendigen Menschen. So heißt es hier im Vers 11, welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, so kann ich letztlich nichts von Gott verstehen. Ich kann manches beschreiben. Ich kann Theologie studiert haben, promoviert haben, habilitiert haben. Ich kann deskriptiv, also beschreibend über Gott sprechen, was ich alles dann wiedergebe, was in der Bibel steht oder was die Kirchengeschichte herausgefunden hat. Aber letztlich weiß ich nichts von Gott. Nichts von seiner Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, aber auch nichts von seinem Zorn, von dem ewigen Verlorensein, vom Kreuz, von der Bedeutung des Blutes. Ich kann gewisse leere Worthülsen nachplappern, aber ich werde nicht verstanden haben, was es wirklich bedeutet. Ich brauche zur Erkenntnis des lebendigen Gottes den Heiligen Geist, der in mir drin das mir deutlich macht. Ich erkläre das immer wieder so, dass es mit dem Glauben ist wie mit der Liebe. Sie können über die Liebe hunderte Gedichte gelesen haben, tausende Lieder gehört haben, Liebesromane runter und hoch gelesen haben. Sie können vielleicht selber sogar Liebesgedichte schreiben, aber wenn Sie nie selber verliebt waren, einen anderen Menschen geliebt haben, wissen Sie letztlich nicht, was dieses Gefühl ist. Es ist nicht etwas. Und wenn Sie aber dieses Gefühl haben, wenn es in Ihnen gewachsen ist, dann wissen Sie, was Liebe ist. Und genauso ist es mit dem Glauben. Sie können in der Kirche dutzende Dinge mitgemacht haben. Sie können regelmäßig sonntags zum Gottesdienst kommen. Ja, Sie können selbst Theologie studiert haben, Sie können Dinge gemacht haben. Haben Sie den Heiligen Geist nicht, wissen Sie gar nicht, wovon Sie sprechen. Der Heilige Geist geschieht im inwendigen Menschen und er ist nicht über logische Argumente, über Vernunft zu erfassen. Er ist etwas, was Gott in einen hineinlegen muss, damit er einem die inwendigen Augen öffnen muss. Davon spricht die Bibel immer wieder, von diesen inwendigen Augen, die einem geöffnet werden müssen. Epheser 1 beispielsweise, da schreibt Paulus, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Oder in Epheser 3 sagt er, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Hier spricht Paulus genau davon, dass er sagt, der Heilige Geist muss in euch den Glauben wirken. Alles andere hat vor Gott überhaupt gar keine Bedeutung. Nur der Glaube, den er selber durch seinen Geist in uns wirkt. Nicht irgendeine menschliche Tradition, irgendeine kirchliche Konfession. Nur Gottes Geist allein kann Glauben schenken. Nur dieser Glaube allein zählt auch vor Gott. Nichts anderes. Und diesen Glauben zu haben, das muss Gott uns schenken durch den Heiligen Geist, der in uns drin dann diesen Glauben erzeugt. Wenn wir den nicht haben, bleiben wir vom Glauben verschlossen. Das ist das, was wir eben in der zweiten Lesung auch noch einmal gehört haben, wo Jesus dem Nikodemus sagt, es sei denn, du wirst von Neuem geboren durch den Heiligen Geist, sonst kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Du kannst tun und machen, was du willst. Du kannst spenden, dein ganzes Geld weggeben. Du kannst hingehen und so viel fromme Dinge tun, beten, machen. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, alles umsonst. Du kannst Gott nicht verstehen. Du bist dann nicht bei Gott und folgerichtig kannst du dann auch nicht ins Reich Gottes Einzug nehmen. Ich möchte Ihnen das mal ein Stück weit beschreiben an unserer Kirche, was das heißt, dass der Geist Gottes am inwendigen Menschen wirkt. Wir haben ja momentan Baustelle, aber ich denke, Sie alle haben vor Augen diese 8 Fenster, die wir im Chorraum haben, von der Frau Steimke gestaltet. Das ist der biblische Heilsweg. Das erste Fenster beginnt mit der Schöpfungsgeschichte, geht dann über das Handeln Jesu, über die Kirchengeschichte schließlich bis zum himmlischen Jerusalem weiter. Sie wissen, ich bin da nicht ganz fröhlich drüber und dankbar für diese Fenster halt, die wir haben. Aber wir haben sie nun einmal, nicht weil man ja Gott nicht abbilden darf und da ist Jesus in den Fenstern drin, aber das ist eine andere Frage. Aber wir haben nun diese Fenster. Und wenn immer die Kirche früher offen gewesen ist und auch wenn sie wieder in einigen Monaten geöffnet sein wird, kommen Leute und gucken sich diese Fenster an. Aber diese Fenster können Sie nur anschauen, wenn Sie in der Kirche drinstehen, im Gebäude. Weil dann von außen das Licht reinfällt und die sind so konzipiert, dass Sie nur von innen die sehen. Wenn Sie sich von außen vor unser Gebäude hineinstellen, das ist einfach eine dunkle Masse, da sieht man so vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Schattierung, aber richtig erkennen kann man da nichts. Das ist umsonst. Wenn Sie von draußen versuchen wollen, diese Kunstwerke von Frau Steimke zu erfassen, bringt es Ihnen überhaupt nichts, draußen vorzustehen. Sie sehen dann, wie gesagt, nur dunkle Fenster. Damit Sie erkennen können, da müssen Sie in unsere Kirche hineingehen und dann können Sie von innen heraus erkennen, was auf diesen Fenstern ist. Und jetzt übertragen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Genauso ist es mit dem lebendigen Gott. Wenn der Heilige Geist nicht in uns ist und uns die inwendigen Augen geöffnet hat, dann bleibt uns alles verschlossen. Dann ist uns die Sicht versperrt und wir erkennen nichts. 2. Korinther 4 sagt Paulus, der Gott dieser Welt, also der Teufel, hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, dem Ebenbild Gottes, erkennen. Dann bleibt einem es verborgen. Der Widersacher hält einen gefangen, die Augen sind geschlossen, man sieht nicht das Licht Jesu Christi. Das Licht Jesu Christi bekommen wir dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und er am inwendigen Menschen wirkt. Nur dann können wir Gott erkennen. Das sagt hier unser Predigttext, Gott können wir nicht aus uns selber heraus erkennen. Genauso wenig wie ich weiß, was in einem anderen Menschen los ist, das weiß jeder Mensch nur selber, was tief in mir drin ist. Genauso wenig können wir wissen, wer Gott ist, es sei denn, er gibt seinen Geist in uns. Und den gibt er ja, Gott sei es gedankt, seit Pfingsten, all denjenigen, die ihn suchen. Aber diejenigen, die ihn nicht suchen und die meinen, über ihr eigenes Handeln und Tun ihr Leben gestalten zu können oder gar Aussagen über Gott zu machen, die bekommen scharfe Vorwürfe in der Bibel gemacht. Offenbarung 3 heißt es, da heißt es an die Gemeinde Laodicea, die Gemeinde sagt, ich bin reich und habe genug und brauche nichts, aber du weißt nicht, dass du elend, arm, jämmerlich und blind bist. Hier wird natürlich nicht von Gott der Vorwurf gegen die Gemeinde der Körperbehinderung erhoben, dass sie quasi nicht sehen könnten, das optische wahrnehmen, sondern es ist die geistliche Blindheit. Sie lassen sich bestimmen von anderen Größen. Sie sind ja reich und haben genug und brauchen vermeintlich nichts. Aber ihnen fehlt das Entscheidende. Sie haben nicht die erleuchteten Augen am inwendigen Menschen, nicht den Heiligen Geist, der ihnen die Augen geöffnet hat. Das Geisteswirken, der Glauben, ist ein Offenbarungsgeschehen, was Gott schenkt. Und das dürfen wir nie vergessen. Das ist etwas ganz Wichtiges, sowohl für den Beginn unseres Glaubens, wenn wir die Wiedergeburt erleben, aber auch für alles Weitere, was im Glauben geschieht. Es geschieht nicht, so wie wir das im Wochenspruch gehört haben, durch Heer oder Kraft. Das heißt also nicht nur militärisch gesehen, durch Waffen oder durch irgendwelche Kanonen, eben auch nicht durch meinen Intellekt oder irgendwelche Handlungen, die ich tue, nicht durch Heer oder Kraft, sondern es geschieht durch meinen Geist. Und wenn du Glaubensstärkung haben möchtest oder wenn du noch gar nicht im Glauben bist und möchtest zum Glauben an Jesus Christus finden, so geht es nur darüber, dass du Gott um den Heiligen Geist bittest, dass er dir Glauben schenken möge oder wenn du schon im Glauben stehst, dass er dich im Glauben stärkt, wenn du so ein Stück weit schwach geworden bist. Das ist das Erste. Das Wirken des Heiligen Geistes geschieht am inwendigen Menschen. Ein zweitens, dieses Wirken des Heiligen Geistes ist ein Gnadenwerk. Da heißt es im Vers 12, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Die Gabe des Geistes ist ein Geschenk. Ein Geschenk kann man nicht bedingen, da kann ich niemanden zu zwingen. Schon zwischenmenschlich nicht, aber Gott schon mal gar nicht. Es ist ein Gnadenwerk. Ein Geschenk ist eine Gnade. Der Glaube ist eine Gnade. Und das dürfen wir nie vergessen. Es ist eine Gnade, dass wir glauben dürfen. Das ist ja immer so ein bisschen was, wenn man zum Glauben gefunden hat und merkt, ich bin jetzt anders als früher, als ich noch Weltmensch mehr, ich bin jetzt geistlich gesinnt, dass man dann vom Teufel verführt wird und hochmütig wird und sich etwas einbildet, weil man ja eine höhere, tiefere Erkenntnis hat. Das ist wunderbar, dass man die hat. Aber ich darf mir nichts darauf einbilden, weil Gott sie mir ja geschenkt hat. Es ist ein Gnadenwerk, nichts anderes. Glaube ist Gnade und Glaube ist Wirken des Heiligen Geistes. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Gnadenwerk. Epheser 2 sagt die Bibel, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Oder Römer 9 heißt es, es liegt nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Nicht wir haben es gemacht, unseren Glauben. Das Geisteswirken ist ein Geschenk von Gott. Es ist Gnade. Gnade, das ist die freie, unverdienbare Herabneigung eines absoluten Machthabers über seinen Untergebenen. die freie, unverdienbare Herabneigung eines absoluten Machthabers über seinen Untergebenen. Das kannten wir früher in den Monarchien, in absolutistischen Regimen halt, wenn da irgendeiner straffällig geworden war und der vermeintlich weltlich allmächtige König jemand begnadigen wollte, dann stand ihm das frei. Der konnte ihn aber auch zum Tode verurteilen. Und wenn jemand ein Todesurteil hatte und dem König gefiel es, der wird nicht zum Tode verurteilt, dann hat er ihn einfach begnadigt. Ob er was gemacht hat oder nicht, spielte gar keine Rolle. Und so ist das Verhältnis von uns vor Gott. Wir sind eigentlich zum Tode verurteilt, ob unserer Sünden. Aber Gott begnadigt uns um dessen, was in Jesus Christus geschehen ist, und er lässt uns das aus Gnade im Heiligen Geist erkennen. Das Geisteswirken ist eine Gnade. Deshalb ist die Gnade auch das Wichtigste, was es im Glauben für uns gibt. Gnade, Gnade, Gnade. Das ist übrigens ein Kennzeichen, wenn Sie ein Stück weit gewachsen sind im Glauben, nicht mehr Baby oder Kleinkind sind, sondern wenn Sie erwachsen geworden sind, dass Ihnen die Bedeutung der Gnade Gottes immer größer und immer größer wird. Die Gnade, die Gnade, die Gnade, die Gnade. Und das jetzt nicht so als so eine These meiner eigenen Frömmigkeit oder meines eigenen glaubensmäßigen Hintergrundes, sondern ist das, was die Bibel sagt. Der Apostel Paulus beginnt jeden Brief und schließt jeden Brief mit der Bitte um die Gnade. Und das macht er nicht, er schreibt ja im Heiligen Geist, weil ihm nichts anderes einfallen würde, sondern weil uns das vor Augen stellt. Wenn Paulus das der Gemeinde zu Beginn eines jeden Briefes wünscht und zum Ende eines jeden Briefes, dann wissen wir, wie wichtig das ist. Auch die Bibel als Ganzes schließt ja mit der Bitte um die Gnade unseres Herrn und Heilandes halt. Immer wieder heißt es in der Bibel, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, 1. Petrus 1. Und auch die Väter der Reformation haben uns das ins Stammbuch geschrieben. Also nicht nur Solus Christus, allein Jesus, nicht nur Sola Fide, allein der Glaube und Sola Scriptura, allein die Schrift, nein, das vierte Sola, eben Sola Gratia, allein die Gnade, allein die Gnade. Denn das Geisteswirken an uns ist ein Gnadenwerk. Auch wenn ich Ihnen eine Predigt hier halten darf in der Kirche, so beginne ich jede meiner Predigten eben mit dem Kanzelgruß, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Nicht? Immer die Gnade. Ich beginne jede Predigt mit der Gnade. Denn darauf kommt es an in der Predigt, dass Gott Gnade schenkt, mir zum Predigen, euch und ihnen zum Hören, damit der Geist wirken kann. Es ist die Gnade, die Gnade, die Gnade, die Gnade Gottes, auf die es ankommt, auf nichts anderes. Jetzt können natürlich Leute, die nicht gläubig sind, und so ein bisschen atheistisch und so ein bisschen ketzerisch eingestellt sind, ja, dann klar, dann so, machen die Hände zusammen, die verschränken das und sagen, ja, dann kann ich ja nichts dazu, wenn ich nicht gläubig bin halt nicht, wenn Gott mir nicht gnädig ist, was soll's denn halt nicht, hat er selber Schuld. Gott hat sein Gnadenwerk, was er auf Golgatha für die Menschheit gegeben hat, für alle Menschen getan. Und er lässt durch seine Kinder, durch seine Nachfolger in dieser Welt verkündigen, die Gnade ist für dich da. Und wer die Gnade haben möchte, er bekommt sie auch. Gott hat verheißen in seiner Schrift, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Aber das muss man schon tun. Man muss sich auf die Suche von diesem Gott begeben. Nochmal zurück in so ein absolutistisches System, wo ein König oder ein Herrscher alle Macht hat und er sagt irgendwann, alle Verbrecher begnadige ich jetzt, die zum Tode verurteilt sind, die lebenslänglich haben, die 20 Jahre Knast eigen haben, aber sie müssen nur noch den Antrag bei mir stellen. Und wenn dann einer nicht den Antrag stellen würde und sagt, ich bin ja nicht begnadigt worden, dann muss man sagen, selber schuld. Du hast dir die Gnade ja nicht abgeholt, die Begnadigung bestand ja. Und so ist es auch beim lebendigen Gott. Jeder kann glauben. Er muss sich nur auf die Suche des lebendigen Gottes machen, weil dieser Gott möchte ja, dass man an ihn glaubt. Und wenn mich dann Leute fragen, ja, wie kann man denn glauben, was muss ich denn dann machen? Dann sage ich den Leuten immer, und ich sage das hier auch nochmal für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ich bin noch gar nicht im Glauben. Dann sage ich 3 Wochen lang, jeden Tag ein Kapitel aus dem Johannesevangelium, gelesen, aber wirklich studiert und zwar betend gelesen, dass ihr jeden Tag ein Kapitel lest, faltet die Hände, schreit zum lebendigen Gott und bittet und fleht ihn an und sagt, Herr, bitte offenbar dich mir, wenn ich jetzt diesen Text lese, dann sprich durch deinen Geist zu mir. Das ist das eine, also Bibel lesen, Gott bitten im Gebet, bitte begegne mir und dann ist es ganz wichtig, dass man seine Schuld und Sünde vor Gott bekennt. Weil es gibt etwas, wo Gott seine Gnade zurückzieht. Wenn wir an erkannter Schuld festhalten, dann kann man so viel in der Bibel lesen, so viel beten, dann macht Gott irgendwann zu. Und das weiß der Weltmensch auch, wo dann Schuld ist. Aber wenn man das tatsächlich tut, dann darf ich Ihnen und euch das sagen, nach über 20 Jahre Erfahrung als Pfarrer, wo ich Menschen begleitet habe,
noch bei jedem ist dann tatsächlich die Begegnung mit Gott geschehen. Da wurde alles anders, das muss man Leuten auch sagen. Aber Gott lässt sich nicht unbezeugt. Er möchte ja seinen Geist in uns geben. Er möchte uns dieses Gnadenwerk zuwenden. Also es soll keiner sagen, Gott wäre schuld, wenn er nicht gläubig ist, sondern man ist selber schuld. Dann hat man sich nicht auf die Suche nach ihm begeben oder man hält an seiner Schuld fest, die man tut. Aber wenn man das verstanden hat, dass das Wirken des Heiligen Geistes Gnadenwerk ist, dann ist nur noch die Frage, ja, wie bekomme ich denn diese Gnade? Gerade auch wenn ich im Glauben stehe, wie wird es denn stärker? Und dann muss man den Gläubigen genau dasselbe sagen, wie diejenigen, die zum Glauben kommen wollen. Nun, lest in der Schrift, hört bibeltreue Verkündigungen, betet immer wieder zu Gott, dass er sagt, bitte Herr, sei mir gnädig, schenk mir deinen Geist, dass mein Glauben wächst und bekennt immer wieder eure Schuld, da wo er merkt, dass er daneben liegt, damit der Herr umso stärker seinen Geist in euch geben kann. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Gnadenwerk. Ein drittes, das Wirken des Heiligen Geistes wird vom Geist der Welt nicht erkannt. Hier heißt es in Vers 12, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Also wird ganz klar gesagt, es gibt zwei Geister, den Geist aus der Welt, also den Geist des Teufels und den Geist der Welt. Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Die Bibel ist eindeutig in ihrer Beschreibung dessen, was in dieser Welt passiert. Es gibt Menschen, die haben den Geist Gottes, die gehören zum lebendigen Gott, und es gibt eben die Menschen der Welt. Die sind jetzt erstmal in ihrem Umgang nicht besser, nicht schlechter, aber die anderen sind besser dran und die werden, die Menschen, die zu Gott gehören, von einem anderen Geist bewegt als die Menschen der Welt. Und die Welt kann das nicht verstehen, was bei Geistmenschen passiert. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, wenn mir denn Leute so ein bisschen klagen, was in ihrer Familie los ist oder am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Sie, die sie gläubig sind, erleben dann so viel Ablehnung, so viel Schwierigkeiten. Und da ist genau dieses Grundlegende bei ihnen etwas, was ich ihnen dann neu sagen muss, wie so ein Fahrschullehrer dann aber die Funktion der Bremsen erklärt. Ja, das ist auch ganz selbstverständlich, was dir passiert. Die Welt versteht es nicht. Für die ist das eine Torheit, ist das ein Angang. Die weltliche Gesinnung ist etwas ganz anderes als die geistliche Gesinnung. Da steht sich diametral entgegen. Die weltliche Gesinnung, die Bibel nennt das auch fleischliche Gesinnung, ist ein unerlöstes Denken, ein unerlöstes Wollen in dieser Welt, das nicht von Gott kommt, sondern vom Teufel und das bestimmt ist von den vermeintlich unumstößlichen Bedingungen dieser Welt, von den vermeintlichen Notwendigkeiten, von körperlichen Begierden und so den unausweichlichen Zwängen. Das ist eben weltliche Gesinnung, nur das. Und in der weltlichen Gesinnung geht es immer um mich, meine Gesundheit, meine Familie, mein Vorwärtskommen, meine Rente, meins, meins, meins. Das ist so ein Drehen um sich selber halt. Dieses Luther nennt das Incurvatus in se ipsum, in sich selbst verkrümmt sein halt. Mit all den Regeln dieser Welt, da muss ich gucken, wie ich vorankomme. Das ist weltliche Gesinnung. Und so eine weltliche Gesinnung versteht nicht die geistliche Gesinnung. Die geistliche Gesinnung, die der Heilige Geist in uns wirkt, das ist das, dass man denkt, was Gott meint, dass man handelt, wie Gott es möchte und dass man glaubt, wie es eben der Heilige Geist schenkt. Und das wirkt alles der Heilige Geist. Das kann der Weltmensch nicht verstehen. Deshalb stellt die Bibel das auch immer wieder nebeneinander, die fleischliche, weltliche Gesinnung und die geistliche Gesinnung. Das Leben von Menschen, die sagen, mein Leben ist das Wichtigste, ist der Mittelpunkt. Und das Leben von Menschen, die sagen, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Rest kommt dann irgendwann, das ist nicht so wichtig. Menschen, die vom alten Adam regiert werden, Menschen, die den Heiligen Geist haben, der sie regiert. Luther sagt das mal, Menschen, die entweder vom Teufel geritten werden oder von Jesus Christus geritten werden. Das meint, dieses beide nebeneinander stehen, fleischliche Gesinnung, geistliche Gesinnung, weltliche Gesinnung, geistliche Gesinnung. Und da gibt es keine Kompromisse. Gott, entweder hast du den Geist oder nicht. Ich lese mal zwei, drei Bibelstellen vor. Römer 8 heißt es, die da fleischlich, also weltlich gesinnt sind, die sind weltlich. Die aber geistlich gesinnt, die sind geistlich gesinnt. Aber weltlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn weltlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber weltlich sind, die können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht weltlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Oder Galater 6 heißt es, Gott lässt sich nicht spotten, irrt euch da nicht. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf das Weltliche sät, der wird vom Weltlichen das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist das ewige Leben ererben. Oder Galater 5, die aber Jesus Christus angehören, die haben ihr Fleisch, das Weltliche, gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Der Weltmensch unterliegt der dämonischen Selbsttäuschung, er sei der Mittelpunkt der Welt und es ginge nur um ihn, seine Gesundheit, sein Geld, sein Haus und seinen Beruf. Und dann bewegt er sich nur da drin und macht die Mittel, die Gott einem zuwendet, zum Mittelpunkt. Die Mittel zum Mittelpunkt, also die guten Gaben der Schöpfung stellt er vergottend in die Mitte seines Lebens, aber vergisst den Schöpfer selber. Und das ist der Unterschied zwischen dem weltlich denkenden Menschen und dem geistlich denkenden Menschen. Bei dem ist es so, der ist auch glücklich, wenn die Ehe funktioniert, wenn er befördert wird im Job oder wenn er sich das nächste Häuschen leisten kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das sind alles nur Mittel. Der Mittelpunkt ist der lebendige Gott. Und so muss es beim geistlichen Menschen sein. Und dann werdet ihr auch feststellen, wie ein geistlicher Mensch lebt und wie ein weltlicher Mensch lebt. Der weltliche Mensch hat letztlich immer Angst, weil in seiner Mitte ja all das Fleischliche ist, was letztlich vergänglich ist. Und er hat immer Angst, das zu verlieren. Das Haus, die Gesundheit, die Rentenansprüche. Ein weltlicher Mensch ist letztlich immer in Angst. Beim geistlichen Menschen ist das anders. Der hat Jesus zum Mittelpunkt. Das ist eine andere Mitte. Und dann bist du auch traurig, wenn die Frau stirbt. Dann bist du auch traurig, wenn die nächste Beförderung nicht kommt. Aber so what, das ist ja nicht wichtig. Die Mitte ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Aber das ist eben eine Gesinnung, diese geistliche Gesinnung, die schenkt eben der Heilige Geist. Die können wir auch nicht in uns machen. Aber das unterscheidet uns von der Welt. Und jetzt ist eins ganz wichtig. Nicht nur, dass es diese Unterscheidung zwischen den Menschen gibt, also diese interpersonelle Unterscheidung, dass ich sagen kann, Weltmensch, geistlicher Mensch. Leider, leider, leider ist das so, dass wir in dieser Welt als Christen immer noch so ein Stück alten Adam in uns haben. Auch in uns, also intrapersonal ist das so, dass in uns noch alter Adam ist und Heiliger Geist. Und diese Kräfte kämpfen häufig gegeneinander. Dann kommt eben der Teufel und er flüstert uns ein, du musst da Angst haben. Und setz doch die Mittel in den Mittelpunkt, dein Haus, deine Gesundheit, deine Familie. Gott so ein bisschen an die Seite drängen. Und Gott sagt immer wieder, nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachte zuerst danach, dass du mir gefällst, hab mich lieb von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Alles andere läuft dann. Und das ist etwas, was in uns auch tobt, dieser Kampf. Und da müssen wir immer wieder gucken. Das ist Heiligung, dass wir immer wieder dem Heiligen Geist mehr Raum geben als dem alten Adam, dass der immer mehr erstickt wird. Wir werden bis zum letzten Atemzug immer ein Stück alten Adam in uns haben. Aber dann kommen wir im Glauben weiter voran, wenn es durch die Gnade Gottes in uns gelingt, dass der Heilige Geist stärker wird und eben den alten Adam erdrückt. Und du kannst das selber bei dir feststellen. Wenn du Ängste hast in deinem Leben, wenn du dich vor irgendetwas fürchtest, was vor dir liegt, die nächste Operation, wie wird das werden mit meiner Rente, werde ich vielleicht arbeitslos werden, wie sind die Dinge, dann ist es der alte Adam, der schreibt, hey, du musst selber dein Leben gewinnen, du. Aber wenn der Heilige Geist in dir stark ist, dann ist Furchtlosigkeit das, was bei dir passiert. Dann mag es trotzdem sein, dass schwere Dinge auf dich kommen, aber du bist froh und getrost sein, weil du weißt, hey, Gott ist in der Mitte, er ist ja da, was soll mir dann passieren? Dann ist alles in Ordnung. Und das geht nur aus dem Geist. Das ist die geistliche Gesinnung und die schenkt der Heilige Geist. Die Welt kann das nicht verstehen. Die kann das nicht fassen. Aber wir sind zu solch einem Leben berufen und beschenkt, dass wir so ein Leben führen dürfen. Wir sollen nur nicht dem nachgehen, dass wir immer mehr dem alten Adam Platz geben. Paulus ruft mal die Galater auf, wenn ihr nun im Geist seid, also wiedergeboren seid, nun, dann lebt gefälligst auch im Heiligen Geist. Ihr habt so eine wunderbare Gabe gegeben. Lasst euch doch nicht mehr von der weltlichen Gesinnung bestimmt sein. Die Welt kann es eh nicht fassen, aber wir dürfen es fassen. Und das möchte ich dir nochmal zurufen. In deiner Situation, mit deiner Weltangst, die dich momentan umtreibt. Lass das los. Schau auf Jesus Christus und lass dich durch den Heiligen Geist darin bestärkt sein, dass dir letztlich nichts passieren kann, weil du ja gerettet bist und letztlich alles gut ist. Ein viertes und letztes zum Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das Wirken des Heiligen Geistes schafft Gemeinschaft. So beginnt unser Predigttext hier. Uns. Aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Uns. Wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir geistliche Menschen sind, dann werden wir nicht nur angstbefreit, dann haben wir nicht nur diese wunderbare Gabe, dass Gott in uns ist. Nein, wir sind in der Welt hier auch in eine Gemeinschaft hineingestellt. In eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Und das ist wichtig, dass ich das heute nochmal am Pfingsttag sage. Pfingsten wird ja von manchen Theologen so als Geburtstag der Kirche bezeichnet. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich sage, Geburtstag der Kirche ist eigentlich Karfreitag. Da geht's los, weil da Maria und Johannes neu zueinander gestellt sind. Aber das sei jetzt mal hingestellt. Der eine ist dann der inoffizielle, der andere ist der offizielle Termin. Ist vollkommen egal. Aber an Pfingsten denken wir daran zurück, dass wir als durch den Heiligen Geist Verbundene in Christus leben. Wenn Gottes Geist in uns gekommen ist, dann haben wir eine zweite Familie, eine geistliche Familie. Wir alle haben eine fleischliche Familie. Wir haben Eltern, wir sind vielleicht verheiratet, Kinder und Enkelkinder. Nicht immer ist diese fleischliche, weltliche Familie nur vergnügungssteuerpflichtig, aber die haben wir alle, eine weltliche Familie. Aber es gibt etwas, was größer und tiefer ist als die weltliche Familie. Es ist die geistliche Familie, in die wir hineingestellt sind. Leider ist auch da nicht alles immer nur vergnügungssteuerpflichtig. Man ärgert sich auch schon mal an den Brüdern und Schwestern. Aber das ist das Tiefere, was wir haben. Dass wir durch den Heiligen Geist miteinander verbunden sind. In sehr frommen Gemeinden ist es auch üblich, dass man sich als Bruder und Schwester im Glauben anredet. Dass man nicht sagt, Herr Schmidt, Frau Schulz, sondern man sagt, lieber Bruder Schmidt, liebe Schwester Schmidt, um auszudrücken, wir sind ja miteinander verbunden. Wir sind ja in den Leib Jesu Christi durch den Heiligen Geist inkorporiert. Der Lehrtext für heute, 1. Korinther 12, heißt, wie der Leib einer ist, so sind doch viele Glieder. Und alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, sind doch ein Leib. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Sie seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freien, sind alle mit einem Geist getränkt. Wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Wir gehören zusammen. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Der schafft Gemeinschaft. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir eben nicht nur eine weltliche, fleischliche Familie haben, sondern auch eine geistliche Familie, die wir leben dürfen. Und das ist was Tolles. Das ist gut, dass wir, so wie wir sind, einander haben. Mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, dass wir uns gemeinsam tragen können. Dass wir zueinander gehören, Glieder an einem Leib sind. Das ist ein großes Geschenk. Ich sagte eben, manche sagen, Pfingsten ist das Geburtstagsfest halt, nicht der Kirche. An seiner Geburtstagsfeier, da freut man sich ja darüber, dass man mit einem anderen Menschen zusammenlebt. Wenn man Kinder hat oder Eltern, wenn man dann ein Geschenk macht, halt, man freut sich, dass dieser Mensch, das ist ein besonderer Punkt des Nachdenkens, nochmal zu sagen, hey, wunderbar, dass ich diesen Mensch habe, denn das ist nicht selbstverständlich. Und so auch an Pfingsten, da dürfen wir neu darüber nachdenken, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes uns eine neue Gemeinschaft gestellt ist. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Wir leiden zusammen. Wir freuen uns zusammen und wir werden eines Tages gemeinsam in die Ewigkeit eingehen. Wir sind nicht nur hier heute Morgen so mit 50 Leuten in der Kirche miteinander verbunden und zusammen oder wenn normaler Gottesdienst ist mit 400 Leuten. Nein, eines Tages werden wir alle zusammen im himmlischen Jerusalem sein und nicht nur wir, sondern alle, die den Heiligen Geist haben. Halleluja, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Die Gemeinschaft der Heiligen, das, was wir immer wieder im Apostolikum bekennen, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, die sagen, Herr Latze, ich kann das nicht mitsprechen, weil ich glaube nicht an die Kirche, nicht an die EKD. Das sage ich, da glaube ich auch nicht dran halt. Nicht an der EKD, auch nicht an die BEK. Das ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, das ist eine Rechtsgestalt hier in dieser Welt. Woran ich aber glaube und was ich weiß, was es gibt, das ist die unsichtbare Kirche. Das ist eben die Gemeinschaft der Heiligen, in der wir verbunden sind. Da glaube ich nicht nur dran, da freue ich mich auch drüber. Das ist etwas ganz Großartiges. Ich sage das mal, jetzt gerade in der Situation, jeder von euch und Ihnen weiß das ja halt, ich bin momentan sehr angefochten halt, nicht mit all den Vorwürfen, die erhoben werden, das ist wie gesagt nicht besonders angenehm. Was aber ganz großartig und fantastisch ist halt, dass man aus allen Ecken Deutschlands Briefe kriegt, E-Mails, ich werde sie gar nicht beantworten können alle, da bitte ich jetzt schon um Entschuldigung für, aber das Getragensein, das zu erleben, Gemeinschaft der Heiligen, wir sind in eine Gemeinschaft gestellt, Halleluja, man ist nicht allein, das ist so etwas Großartiges, das ist was Gigantisches halt. Aber nicht nur, dass man das selber einfach tragend erleben darf, auch zu sagen, was können wir denn tun, um anderen zu helfen, die in Not sind. Wir werden heute kollektieren für diesen eritreischen Pastor, der da in dieser furchtbaren Verfolgungssituation ist halt. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, wenn wir was einlegen in den Klingelbeutel oder nachher noch spenden über Internet oder sonst irgendetwas. Aber da können wir Gemeinschaft leben, das ist etwas Wunderbares. Und das möchte ich euch einfach zurufen an diesem Geburtstag der Kirche, dass wir uns darüber freuen dürfen, so wie man sich freut, so als kleiner Dötzken, wenn man sagt, jetzt bin ich 8 Jahre alt geworden, wunderbar. Wir dürfen uns freuen über die Gemeinschaft, die uns gegeben ist, durch den Heiligen Geist, wo wir miteinander verbunden sind, denn wir dürfen uns sagen Uns hat Gott es offenbart, uns, die wir zu ihm gehören dürfen durch die Gnade des Heiligen Geistes, die er gegeben hat. Grundlegendes über das Wirken des Heiligen Geistes. Erstens, das Wirken des Heiligen Geistes geschieht am inwendigen Menschen. Zweitens, das Wirken des Heiligen Geistes ist ein Gnadenwerk. Drittens, das Wirken des Heiligen Geistes wird vom Geist der Welt nicht erkannt. Und viertens, das Wirken des Heiligen Geistes schafft Gemeinschaft. Möge unser Herr und Gott durch seinen Heiligen Geist diese Predigt an deinem Glauben und Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.